Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor nahezu 2000 Jahren sitzt sozusagen ein ins Exil geschickter Kirchenvorsteher auf einer kleinen Insel im Mittelmeer, verkriecht sich in eine steinerne Höhle, verbannt dorthin und kommt zu einer gewissen Art von Ruhe, die die Seele öffnet. Und er beginnt zu schauen und zu hören. Und das, was er hört und sieht, schreibt er nieder und es bekommt den Namen Apokalypse. Wenn wir das Wort Apokalypse hören, dann denken wir natürlich gleich an Weltuntergangsszenarien oder amerikanische Filme aus den 80er Jahren. Etwas Schlimmes, Fürchterliches. Alles bricht zusammen, alles wird zerstört. Apokalyptische Verhältnisse. Auf Deutsch übersetzt steht es in unserer Bibel als die Offenbarung des Johannes. Das hat zunächst einmal nichts damit zu tun, dass das Weltengebäude in sich zusammenstürzt und nur noch Feuer, Leid und Katastrophe herrscht. Nein, Johannes sieht Bilder von einer Zukunft, die eigentlich von den Zuständen seiner Gegenwart geprägt ist, von den Ängsten und Hoffnungen und Zuständen der Menschen. Angefüllt zum Teil mit ängstigenden, aber zum Teil auch mit mutmachenden Elementen. Und er hört und sieht, er wird zum Schreiber von Sendschreiben an die diversen Gemeinden, die es damals gab. Und aus einem dieser Sendschreiben stammt unser Predigttext für heute Vormittag, aus der Offenbarung im zweiten Kapitel, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Schon, liebe Schwestern und Brüder, eine irgendwie fremde Welt. Begriffe, die ganz selten vorkommen. Zustände, die wir uns in keiner Weise erhoffen und erträumen. Bedrohungen und Bedrängnisse, die wir Menschen und uns selber am liebsten auch ersparen. Ich gestehe, ich habe theologisch gewisse Vorbehalte im Umgang mit der Offenbarung des Johannes. Vielleicht auch, weil es Menschen gibt, die sehr sorglos mit ihr umgehen, wie so eine eigenartige Splittergruppe, die immer zu zweit von Haus zu Haus geht. Aber wenn man sie ernst nimmt, dann muss man sie auch hinterfragen. Und da bleibt man manchmal an einem Wort hängen. Und ich bin schon im ersten Satz hängen geblieben, wo es da heißt, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Der Engel der Gemeinde. Naja, wir kennen es ja. Und haben unsere Bilder und Vorstellungen von den Engeln, die uns begleiten in unserem Leben, ob sie nun Flügel haben oder nicht, ob sie aus Fleisch und Blut sind oder geistige Wesen. Da kommen wir gut mit zurecht. Und eigentlich im Grunde unseres Herzens sind wir ja ganz zuversichtlich und dann auch froh drüber, dass jeder von uns seinen ganz persönlichen Engel hat. Aber der Engel der Gemeinde, wer ist das? Wer war das damals für die Gemeinde in Smyrna? Wer ist der Engel der Gemeinde hier in Titusville? Wer soll diesen Brief erhalten, den der Geist dem Johannes in die Feder diktiert? Ich habe keine anderen Stellen gefunden, außer in denen der Offenbarung des Johannes, wo von diesem Engel der Gemeinde die Rede ist. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es gar keine so schlechte Idee, diesem Engel etwas zu schreiben, der für eine Gemeinde da ist, der nicht sich um einzelne Menschen und Personen kümmert, begleitet oder gar schützt, sondern der den Geist in die Gemeinden hineinträgt. So einen Engel braucht eigentlich jede Gemeinde. Und vielleicht hat unsere Gemeinde sogar ganz viele Engel. Einen unsichtbaren, der das Ganze umfasst und zusammenhält, der den Geist Gottes immer wieder hineinsprüht, hineingibt, damit das Miteinander unter Gottes Wort gut geschehen kann? Oder sind es die vielen menschlichen Engel, die dazu beitragen, dass Gemeinde lebt, dass das Miteinander gelingt? Johannes hört diesen Satz: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Da muss ich sagen, Gott sei Dank trifft uns das nicht. Aber schauen wir ein paar hundert Kilometer weg, schauen wir nach Syrien, schauen wir im Moment nach Palästina. Es sind die Christen, die dort in Bedrängnis geraten sind. Und nicht umsonst sind jetzt gerade die Landkreise in Bayern aufgefordert, nachzuschauen, wo es kleinere Möglichkeiten gibt, um Asylbewerber unterzubringen, die in erster Linie in der jetzigen Zeit Christen aus Syrien sind. Das heißt Menschen, die ihre Heimat verlieren, vor Not und Bedrohung fliehen müssen und die eine vorübergehende oder vielleicht sogar endgültige Heimat finden müssen. Wenn die das hören, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, ich glaube, dann springt im Herzen dieser Menschen gleich viel mehr an ja, dieses Wort, das trifft mich, als es bei uns der Fall ist. Ich weiß aber auch, wenn es soweit kommt, dass die Landkreise und Kommunen diese Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, dann sind wir als Christinnen und Christen, denke ich, in erster Linie auch mit dabei, für diese Menschen da zu sein. Im Gebet, in der Begleitung, in der Einladung. Im Gebet vielleicht auch dafür, dass sie nicht, wie es im Moment scheint, zwischen den Mühlsteinen zerrieben werden. In Syrien zwischen einem sterbenden Regime und den muslimischen Rebellen und in Palästina sozusagen hineingezwängt und hineingerieben in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Gerade da brauchen Sie unsere Begleitung im Gebet. Und wenn Sie denn auch zu uns kommen, unsere Begleitung in der Gestaltung einer Zukunft. Johannes sagt aber auch noch einen anderen Zwischensatz, der im ersten Moment überhaupt nicht da reinpasst. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerung und so weiter, aber dazwischen steht, du bist aber reich. Das ist wie so ein kleiner Zwischenruf. Ein Zwischenruf, der den Blick wieder in eine richtige, in eine bessere Richtung drehen will. Das kennen wir auch manchmal. Da sitzt man in seinem Kammerl und ist traurig, weil vieles nicht so ist, wie man sich's wünscht. Und manchmal sackt man so richtig ab und badet in dieser Bedrängnis, die man spürt, in diesem Leid, das man in sich trägt oder das vermeintlich da ist, und übersieht all das, was eigentlich gelingt, all das, was das Leben lebenswert macht, all das, was unsere Seele gesund hält. Man hört von einem einmal ein blödes Wort und es geht einem tagelang nach. Gibt es dann einen, der sagt, hör mal, wie viel tausend gute Worte hast du in der vergangenen Zeit gehört? Schau auch dahin. Das möchte Johannes mit diesem kleinen Zwischensatz sagen. Den Menschen in Smyrna, bei all dem, was an äußeren Umständen nicht so ist, wie es sein sollte und wie es euch wünscht, ihr habt ein ganz besonderes Geschenk, das ihr in euch tragt, nämlich die Sicherheit, dass Gott für euer Leben sorgt und dass er es zu einem guten Abschluss, zu einem guten Übergang bringen will. Aber das Gegenteil dieser Zuversicht ist auch immer die Furcht. So beginnen viele Sätze, wie auch hier in unserem Text in der Bibel, mit der Aufforderung, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Wie oft ist das mit der Angst? Wie übermächtig kann sie werden? Ich denke mir so, steht eine Operation an und die Angst, die bekommt viele, viele Buchstaben, Gesichter, Namen und Bilder. Wird es gut gehen? Werden die noch mehr finden, als sie meinen, schon gefunden zu haben? Können die mich so wieder zusammenflicken, dass ich dann leben kann wie vorher? Werde ich überhaupt aus der Narkose wieder aufwachen? Allein vier verschiedene Ängste, die aufeinander aufbauen, sich aufstapeln und dann plötzlich übermächtig werden können. Und dann kommt's, man wacht wieder auf, alles vorbei. Manchmal fragt man sich dann auch, wieso habe ich eigentlich so viel Angst gehabt? Atmet auf, alles gut gegangen. Der liebe Gott hat sein Händchen drüber gehalten und vielleicht auch dem Chirurgen die Hand geführt. In manchen Fällen habe ich das Gefühl, kann uns die Angst stärker quälen als das Leiden selbst. Auch da hilft Johannes, indem er sagt, die Bedrängnis, das Leid, das wird euch nicht erspart werden. Ihr werdet ins Gefängnis geworfen, als Beispiel. Aber er sagt von Anfang an, in 10 Tagen habt ihr es überstanden. Dann ist alles vorbei. Eine Prüfung oder sich einer Prüfung stellen, die 10 Tage dauert, das ist umrissen, da kann man sich drauf einlassen. Und dann sagt Johannes, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Eigentlich ein Satz mit 2 Teilen, die bei mir auch zweierlei auslösen. Dieses sei getreu bis in den Tod, das kann man auch missbrauchen. Das klingt fast so wie kämpf bis zum letzten Mann, bis zur letzten Patrone. Und wie viele haben das als Befehl gehört? Wie viele haben es tatsächlich so erleben müssen? Wie viele haben als Vermächtnis nicht viel mehr hinterlassen als den Namen auf den Kriegerdenkmalen in unseren Orten und Städten. Aber wenn Menschen dieses Sei getreu bis in den Tod einfordern, dann müssen wir auch lernen, dass sich das mit Vorsicht nur genießen lässt. Es ist Gott, der das sagt, sei getreu bis in den Tod. Denn die Krone des Lebens, die da verheißen wird, die kann kein Mensch dem anderen geben. Das kann alleine Gott. Die Krone des Lebens. Nicht aus Gold und Silber, nicht aus Edelsteinen, sondern die Vollendung jeglichen Lebens. Ein gekröntes Leben, das Leben, das gekrönt wird mit Erlösung und dem ewigen Leben. Das ist hier gemeint. Und all die, die als Menschen ähnliche Sätze gebrauchen und sie von anderen einfordern, sind im besten Fall falsche Propheten, ansonsten Verführer oder gar Verbrecher. Am Ende sagt Johannes, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Wer sich auf das Leben einlässt, auf all das, was es bringt, wer sich auf Gott einlässt und seine Begleitung, wer die Berge, die das Leben für uns bereithält, zuversichtlich angeht, die Gipfel überschreitet, die Stolpersteine umgeht oder wenn er hinfällt, auch wieder aufsteht, dem soll letztendlich kein Leid geschehen. Für mich keine Vertröstung, wie es oftmals auch bei Johannes heißt, auf ein jenseitiges Leben allein und die Rechtfertigung des ganz berühmten und doch theologisch nicht zu verantworteten Jammertals. Nein, da kommt Mut auf. Mut zum Leben, fürs Leben, hin zu dem Leben, das über das bekannte Leben hinausweist. Mut, einfach, der aus dem Glauben kommt, aus dem Vertrauen, dass wir Gott entgegenbringen und dass er uns selber schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.